SRF 1.
Uhr, informiert in den Mittag mit dem Rendezvous von Schweizer Radio. Bei der SVP ist die Kirche wieder im Dorf. Ständerat Marco Chiesa soll SVP-Präsident werden. Ein geschickter Schachzug, findet unser Mann im Bundeshaus. Die Geheimtreffen von FIFA-Chef Infantino und Bundesanwalt Lauber werden Ermittlungssache.
Es erstaunt in gewisser Weise und es zeigt in gewisser Weise auch das schlechte Gewissen der Schweizer Justiz. Es hat eigentlich ja viel zu lange gedauert, aber unterm Strich kann man auch sagen, okay, wenigstens tut sich etwas.
Sagt der FIFA-Spezialist Jens Weinreich. Wieder mal droht die Schweiz auf eine schwarze Liste zu kommen, diesmal wegen der Schweizerischen Nationalbank. Und um 13 Uhr Rendezvous im Dialog mit der Welt, heute zum Zustand der USA, nach 4 Jahren Donald Trump.
Es haben immer mehr Leute Vorzüge gemerkt von Obamacare. Das sind vor allem Leute, die chronische Krankheiten haben, Krebserkrankungen, andere chronische Krankheiten. Die haben plötzlich angefangen zu merken, was Obamacare tatsächlich gebracht hat.
Ja, darum wird das im Wahlkampf auch wieder kommen. Und darum finde ich so relativ riskant, dass die Trump-Regierung mitten in dieser Pandemie normal an Obamacare säbelt.
Was hat sich unter Donald Trump alles verändert? Antworten gibt's hier um 1. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Er leitete mehrere Altersheime. Jetzt soll er die SVP zu politischen Siegen führen. Nachfolger von SVP-Präsident Albert Rösti soll also der Tessiner Ständerat Marco Chiesa werden. Ein Name, den die Findungskommission schon früh auf die Wunschliste setzte. Doch Chiesa winkte damals ab. Jetzt also hat er Ja gesagt. Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Soll Marco Chiesa vor allem Alfred Heer und Andreas Glarner verhindern?
Ja, meine erste Reaktion gestern Abend war tatsächlich, was? Marco Chiesa ist einziger Kandidat, das kann doch nicht sein. Der Tessiner hat wirklich nicht zu den Kronfavoriten der SVP gezählt. Aber wenn der Überraschungseffekt dann erstmal verpufft ist, dann kommt man schon zum Schluss, dass Chiesa nicht einfach eine Verlegenheitslösung ist. Natürlich war der SVP klar, dass Andreas Glarner als Parteipräsident eine Provokation gewesen wäre. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass Christoph Blocher um keinen Preis Alfred Heer an der Spitze der Partei sehen möchte. Insofern war die Findungskommission schon sehr bemüht, eine Alternative zu finden. Aber Marco Chiesa ist aus Sicht der Partei in mancher Hinsicht eine ziemlich ideale Besetzung.
Dem SVP-Politiker Chiesa ist im letzten Herbst auch etwas Beachtliches gelungen. Er hat den Ständeratswahlkampf im Tessin mit dem besten Resultat gewonnen und den bisherigen Filippo Lombardi ausgebremst. Was ist denn Marco Chiesas Geheimnis? Hat er Überzeugungskraft?
Ja, das hat er sicher. Für Vertreter der SVP, die stark polarisiert, ist es zudem schwierig, Ständeratswahlen zu gewinnen. Da braucht man unbedingt Stimmen auch aus anderen Parteien, um die Hürde zu schaffen. Es haben prominente SVPler wie Toni Brunner, Albert Rösti, Adrian Amstutz haben das nicht geschafft. Chiesa ist es gelungen. Mit einem starken Wahlkampf, mit stringenten Argumenten, aber in Ton und Auftreten sehr konziliant, höflich, nicht mit den Zweihändern unterwegs. Das macht ihn für breite bürgerliche Wählerschichten wählbar und das wird der SVP auch helfen, wenn Chiesa die Partei leitet.
Wo steht er denn innerhalb der SVP? Konkreter gefragt, ist er politisch ein Hardliner?
Also bei den Kernthemen der Partei, bei der Ausländerpolitik und bei der Europapolitik, da ist er absolut auf Linie der Partei. Die meisten Vorstöße, die er eingereicht hat im Parlament, die drehen sich auch um diese Themen. Er ist zum Beispiel dezidiert für eine zahlenmäßige Beschränkung der Zuwanderung. Er bekämpft den Ausbau der Entwicklungshilfe. Ein Rahmenabkommen mit der EU ist für ihn ein absolutes No-Go. Und als Tessiner kann er diese Positionen immer mit konkreten Beispielen und eigenen Erfahrungen untermauern. Das macht ihn glaubwürdig in dieser Sache. Wo er punktuell von der Parteilinie abweicht, das ist bei Sozialfragen. Das ist überhaupt ein Merkmal der SVP in der lateinischen Schweiz. Chiesa hat, Sie haben es gesagt, Alterszentren in Tessin geleitet. Da hat er eine etwas andere Sensibilität für solche Themen. Aber weil das nicht die Kernanliegen der Partei sind, ist das aus SVP-Sicht unerheblich. Insgesamt würde ich also sagen, ein Hardliner ist Chiesa nicht, aber ein konsequenter Vertreter des SVP-Gedankenguts.
Wenn man Ihnen zuhört, bleiben zwei Dinge hängen. Inhaltlich konsequent sei Chiesa und im Umgang versöhnlich. Will die SVP mit dieser Strategie bei den anderen bürgerlichen Parteien jetzt da Wählerinnen und Wähler holen? Ist das die Idee?
Absolut, ja. Die SVP hat ja bei den letzten Wahlen Anteile verloren. Die Stammwählerinnen und Stammwähler sind zwar an die Urne gegangen, wie Auswertungen gezeigt haben, aber um zu wachsen, muss die SVP Menschen motivieren können, die sonst nicht wählen oder die eben andere bürgerliche Parteien wählen. Und da ist der teilweise sehr konfrontative Stil der Vergangenheit sicher nicht hilfreich gewesen. Kommt dazu, dass die SVP in der Romandie ein Problem hat. Da möchte sie gerne zulegen und sie kommt einfach nicht auf einen grünen Zweig. Nun, Marco Chiesa spricht sehr gut Französisch und auch das dürfte ein Grund sein, dass man zum ersten Mal nun einen Vertreter der lateinischen Schweiz an der Spitze der Partei möchte.
Danke für diese Informationen und Einordnung, Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus. Nun zu den weiteren Nachrichten mit Michael Wettstein.
Das Bundesamt für Gesundheit meldet 210 laborbestätigte Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Gestern waren 220 neue Fälle gemeldet worden. Seit Ende April waren die Fallzahlen nicht mehr so hoch. Laut dem BAG starb eine weitere Person im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Todesfälle beträgt damit nun 1705. In einem Alters- und Pflegeheim im Kanton Basel-Stadt haben sich 15 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Der erste Fall sei vor 2 Wochen registriert worden, erklärte das Gesundheitsdepartement auf Anfrage. Als darauf alle 120 Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal getestet wurden, seien die weiteren Fälle entdeckt worden. Eine Person sei in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben, 2 mussten ins Spital. Am Neuenburger See heißt es derzeit Baden verboten. Das gilt für den Strandabschnitt zwischen der Areus-Mündung und Colombier. Dort starben innerhalb eines Tages 6 Hunde, die im See gebadet hatten. Vermutet wird, dass sie durch Cyanobakterien vergiftet wurden. Diese Bakterien können auch bei Menschen die Gesundheit gefährden. Man ratet deshalb vom Bad im ganzen Neuenburger See ab, schreibt die Kantonspolizei. Eine wissenschaftliche Analyse werde voraussichtlich heute vorliegen. Cyanobakterien entwickeln sich vor allem in stehenden Gewässern. Bei hohen Temperaturen können sie sich stark vermehren. Es ist der stärkste Konjunktureinbruch seit Beginn der Erhebung vor 25 Jahren. Das Bruttoinlandprodukt im Euroraum ist im 2. Quartal um 12,1% geschrumpft. Das teilte die Statistikbehörde Eurostat nach einer Schätzung mit. Bereits im 1. Quartal war die Wirtschaftsleistung im Euroraum geschrumpft um 3,6%. Seit März leidet die europäische Wirtschaft unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Zuvor hatten bereits die größten Volkswirtschaften der Eurozone, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, drastische Wirtschaftseinbrüche gemeldet. Die niederländische Fluggesellschaft KLM will wegen der Corona-Krise bis zu 5'000 Vollzeitstellen abbauen. Man müsse die Struktur und die Größe der Fluggesellschaft in den kommenden Jahren radikal verändern, heißt es. Der niederländische Staat stützt die KLM bereits mit einem Kredit und einer Bürgschaft in Milliardenhöhe. Auch die französische Schwestergesellschaft Air France hatte wegen der Corona-Krise Anfang Juli den Abbau von tausenden Arbeitsplätzen angekündigt. An der französischen Atlantikküste hat ein Brand rund 165 Hektar Wald und mehrere Häuser zerstört, wie Medien berichten. Der Brand wütete rund um den Badeort Biarritz. Mittlerweile sei er unter Kontrolle. Während der ganzen Nacht seien mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz gestanden, mit Unterstützung von Löschflugzeugen. Laut den Medienberichten wurden rund ein Dutzend Personen wegen Rauchvergiftungen behandelt. Über 100 Personen hätten ihre Häuser verlassen müssen. Weshalb der Brand ausbrach, ist noch nicht bekannt. In der Region um Biarritz herrscht große Trockenheit. Seit gut einer Woche brennt auch oberhalb von Locarno der Wald. Darum ist dort die Feuerwehr im Einsatz. Ein Helikopter unterstützt die Löscharbeiten. Das Feuer befindet sich in einem schwer zugänglichen Gebiet in der Nähe des Aussichtspunkts Gardada. Ursache waren Blitzeinschläge, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilt. Es handelt sich um ein Mottfeuer, das unterirdisch brennt und viel Rauch verursacht. Deshalb ist das Feuer oberhalb von Locarno von weit her zu sehen, auch vom Ufer des Lago Maggiore. Die Polizei empfiehlt Wanderern, auf Ausflüge in das Gebiet zu verzichten. Im Schilztal im Kanton St. Gallen hat ein Wolf seit Montag 19 Schafe gerissen. Mehrere tote Tiere befanden sich auf der Alp Furch innerhalb einer Weide mit Elektrozaun. Laut einer Mitteilung der Behörden stellte der zuständige Wildhüter Speichelproben für DNA-Analysen sicher. In dem Gebiet wurden seit vergangenem Jahr wiederholt ein männlicher und ein weiblicher Wolf beobachtet. Das Wetter: am Nachmittag scheint meistens die Sonne. Es wird sehr heiß bei 33 bis 37 Grad. Gegen Abend gibt es in den Bergen lokale Regenschauer oder Gewitter. Morgen ist es zwar immer noch ziemlich sonnig, einzelne Gewitter sind dann aber auch im Flachland möglich, bei 32 bis 35 Grad in der ganzen Schweiz.
Die Nachricht ging gestern durch die Weltpresse. Der außerordentliche Staatsanwalt des Bundes eröffnet ein Strafverfahren gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino. Zudem beantragt er die Aufhebung der Immunität von Bundesanwalt Michael Lauber. Auslöser der Strafuntersuchung sind Treffen zwischen FIFA-Chef Infantino und Bundesanwalt Lauber. Laut dem außerordentlichen Staatsanwalt gibt es Hinweise, dass es dabei zu strafbaren Handlungen gekommen ist. Über die Strafuntersuchung gegen Infantino habe ich vor der Sendung mit dem deutschen Journalisten Jens Weinreich gesprochen. Jens Weinreich beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der internationalen Sportpolitik und insbesondere der Korruption im Sport. Der Buchautor ist ein profunder Kenner und auch Kritiker der FIFA. Ich fragte ihn, wie er die Strafuntersuchung gegen Infantino bewerte. Gab es weltweit Vergleichbares gegen einen FIFA-Chef?
Naja, man darf nicht vergessen, dass die FIFA ja im Grunde gerade daran vorbeigeschrammt ist, von den USA, von der US-Justiz als kriminelle Organisation betrachtet zu werden. Schauen wir uns die beiden Vorgänger von Infantino an. João Havelange, 24 Jahre FIFA-Präsident, eindeutig korrupt. Inzwischen ja wurde ihm die Ehrenpräsidentschaft genommen. Josef Blatter musste zurücktreten wegen Strafermittlungen gegen ihn. Eine Ermittlung wurde eingestellt, eine andere wird weitergeführt und er ist im Grunde der Vater dieses Systems. Und Infantino Nummer 3 in seiner vorherigen Tätigkeit als UEFA-Generalsekretär hat er FIFA-Reformen blockiert. Also das ist alles in einer Linie.
Der außerordentliche Staatsanwalt des Bundes sieht Anzeichen für strafbares Verhalten bei den Treffen von Bundesanwalt Lauber mit Gianni Infantino und dem Walliser Oberstaatsanwalt. Worum geht es denn konkret bei diesen Vorwürfen?
Es sind ja viele, viele tausende Details, für die sind ja quasi schon veröffentlicht in der Schweiz über Jahre in Medien und dann auch im Untersuchungsbericht der ABAS. Im Grunde ging das 2015 los. Damals war Infantino noch Generaldirektor der UEFA. Es war überhaupt noch nicht davon die Rede, dass er vielleicht Blatter beerben könnte, in die FIFA aufsteigen könnte. Da hat alles noch vom UEFA-Präsidenten Platini als künftigen FIFA-Präsidenten geredet. Und da muss man sagen, wenn die FIFA und Infantino das jetzt so darstellen, als sei zum Beispiel, das ging ja, das erste Treffen war dann im Sommer 2015, als sei das völlig normal gewesen, als sei er ja verpflichtet, sich da zu erkundigen, ist das natürlich mit Verlaub absoluter Schwachsinn, weil Infantino war Administrationschef der UEFA, den ging das mit Verlaub überhaupt nichts an, was Staatsanwälte ermitteln in Sachen FIFA. Also da ging es los. Sie wissen, dann gab es mehrere weitere Treffen, woran sich teilweise die beteiligten Personen nicht erinnern können. Und der Verdacht, und deshalb auch jetzt diese Strafermittlung, der Verdacht liegt nahe, dass A. Infantino möglicherweise Informationen erhalten hat von Seiten Lauber und Co. über die Ermittlungen und er dann deshalb auch seinen Plan der Präsidentschaft umsetzen konnte und B liegt auch der Verdacht nahe, dass die Personen aus der Justiz quasi an diesem Plan Infantino, FIFA-Präsident, mitgewirkt haben.
Der Schweizer Justiz wurde wiederholt vorgeworfen, sie mache zu wenig gegen die Machenschaften der FIFA. Stehen wir heute an einem Wendepunkt?
Ein Wendepunkt ist das nun beileibe noch nicht, denn das ist ja der Anfang einer Ermittlung. Also es ist historischer Fakt, dass die Schweiz für Sportganoven aller Art, das betrifft ja nicht nur die FIFA, das betrifft das IOC, in der Schweiz sitzen mehr als 60 weitere internationale Organisationen, darunter etliche olympische Weltverbände. Es ist ein historischer Fakt, dass die Schweiz für diese Sportbetrüger immer ein sicherer Hafen war. Es gab zwischenzeitlich mal den Eindruck, ab 2015, Beginn der FIFA-Strafermittlung, dann die Festsetzung in Zürich zweimal, da hatte man den Eindruck, okay, da könnte sich was geändert haben. Wir wissen aber jetzt, 5 Jahre später, dass das ein Irrtum war, dass diese angeblichen Ermittlungen in der Schweiz unter Federführung von Lauber, also eigentlich eine Schande für die Justiz eines jeden Landes wären. Das kann ja jeder nachlesen, das kann man in den Berichten, in den Prüfberichten von Abbas und so weiter nachlesen. Und das muss jetzt aufgearbeitet werden.
Ich möchte hier nur anmerken, dass nicht alle, die in diesen Organisationen sitzen, ja Ganoven sind und dass auch im Fall Infantino die Unschuldsvermutung gilt. Sie haben das IOC angesprochen. Das IOC, also Gianni Infantino, ist ja im Januar trotz Gegenstimmen ins IOC gewählt worden. Was wird denn jetzt das Internationale Olympische Komitee tun angesichts dieser Sachlage?
Zunächst einmal habe ich natürlich nicht alle als Ganoven bezeichnet. Ich sage, wir reden hier ganz eindeutig von Sportganoven. Viele FIFA 6, 7 FIFA-ehemalige Vizepräsidenten sind wegen schwerster Korruption verurteilt und zwar für viele Jahre verurteilt. Also würde es normal zugehen, dann müsste Infantino jetzt aus dem IOC zumindest suspendiert werden und eigentlich auch als FIFA-Präsident beiseite treten, solange bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.
Sagt der Journalist Jens Weinreich. Die FIFA hat mit einer Stellungnahme auf die Strafuntersuchung reagiert und geschrieben, sie werde umfassend mit den Behörden kooperieren. Gianni Infantino sagte im Kommuniqué, FIFA-Offizielle hätten sich auf der ganzen Welt mit Justizbehörden getroffen und dies habe nie ein Problem dargestellt. Ein Treffen mit dem Bundesanwalt der Schweiz sei, Zitat Infantino, völlig legitim und völlig legal. Es ist keine Verletzung von irgendetwas. Im Gegenteil, es gehört auch zu den treuhänderischen Pflichten des FIFA-Präsidenten. Zitat Ende. Weitere Auskünfte gab die FIFA auch auf Anfrage nicht. Diese Themen erwarten Sie noch im Rendezvous. Wo endet geschickte Währungspolitik und wo beginnt Manipulation? Wir schauen uns die Devisenkäufe der Schweizerischen Nationalbank unter diesem Aspekt an. 180.000 Kinder könnten verhungern wegen der Corona-Folgen. Der verzweifelte Hilferuf von UNICEF und das Anschauungsbeispiel aus Malawi. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer trägt die Maske und wer nicht?
If you can, use the mask. If you're close to each other, if you're in a group, I would put it on when I'm in a group.
Der Meinungsumschwung von Donald Trump. Eine der Stimmen in unseren Worten des Monats Juli. Das Original im Rendezvous. Die Schweizerische Nationalbank SNB sitzt auf Fremdwährungen im Wert von sagenhaften 850 Milliarden Franken. Damit generiert sie mal Milliardengewinne, mal Milliardenverluste. Im ersten Halbjahr 2020 gab es ein kleines Plus von 0,8 Milliarden. Das hat die Nationalbank heute bekannt gegeben. Wir erinnern uns, den Devisenberg hat die SNB angehäuft, indem sie den Franken im Devisenhandel künstlich schwächte, um der Schweizer Wirtschaft zu helfen. Solche Eingriffe von Notenbanken in den Devisenmarkt wecken den Argwohn der USA. Der Vorwurf Währungsmanipulation. Bei der nächsten Prüfung, die in Kürze ansteht, könnten die USA denn auch die Schweiz auf ihre schwarze Liste der Währungsmanipulatoren setzen? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die USA mögen es nicht, wenn Länder ihre Währung künstlich schwächen. Sie hegen den Verdacht, dass sich solche Länder auf unfaire Art einen Vorteil verschaffen, weil sie so einfacher exportieren können. Momentan trägt aus Sicht der USA kein Land den Stempel des Währungsmanipulators. Aber 10 Länder stehen unter Beobachtung, darunter China, Südkorea, Deutschland und die Schweiz. Nun steht die nächste halbjährliche Überprüfung an. Laut einer Studie der UBS erfüllt die Schweiz derzeit alle 3 Kriterien, die aus Sicht der USA einen Währungsmanipulator definieren. Das heißt, die Schweiz exportiert mehr in die USA, als dass sie von dort importiert. Sie exportiert auch ganz allgemein mehr in die Welt, als dass sie importiert. Und sie greift regelmäßig im Devisenhandel ein, um den Franken künstlich zu schwächen. All das könnte jetzt unbequem werden für die Schweiz, fürchtet UBS-Ökonom Alessandro B.
Und es hat dann zur Folge, dass die USA auf die Schweiz zukommen würde und das Gespräch sucht und dann auch Druck macht, dass die Schweizer irgendwas ändert, damit diese Kriterien nicht mehr erfüllt sind. Also da baut sich dann schon Druck auf.
Im Visier steht die Schweizerische Nationalbank. Sie interveniert immer wieder am Devisenmarkt. Sie kauft für Milliardenbeträge Euro, Dollar und andere Fremdwährungen auf, um so den Franken künstlich zu schwächen. Damit will sie die Schweizer Exportindustrie stützen. Die SNB tut also eigentlich genau das, was die USA nicht gern sehen. Dennoch dementiert die Nationalbank stets vehement, eine Währungsmanipulatorin zu sein. Sie argumentiert, Ziel sei ja nicht, sich mit einer schwachen Währung auf Kosten anderer Länder einen Wettbewerbsvorteil zu erheischen. Ziel sei lediglich zu verhindern, dass der ohnehin schon starke Franken noch stärker werde. Diese Verteidigung der SNB ist für den UBS-Ökonomen Alessandro B. schlüssig. Und er fügt ein weiteres Argument hinzu.
Der Überschuss der Schweiz gegenüber den USA ist auf wenige Branchen zurückzuführen, zum Beispiel auf die Pharmaindustrie. Das ist dann auch eine Industrie, die wenig preissensitiv ist.
Sprich, Schweizer Medikamente sind im Ausland gefragt, unabhängig davon, ob der Franken gerade stark oder schwach ist. Hier würde ein Manipulieren des Frankens kaum helfen, um Schweizer Pharmaexporte anzukurbeln. Helfen würde ein Manipulieren beispielsweise der Industrie, aber die Industrieexporte sind deutlich kleiner als die Pharmaexporte. Die Schweiz sieht sich also nicht als Währungsmanipulatorin. Sie schwächt den Franken nicht übermäßig, sondern sie verhindert einzig, dass er allzu stark wird. Bleibt die Frage, ob das auch die USA so sehen werden beim nächsten Länderreporting, das in Kürze erwartet wird. Denn eben, je nachdem, welchen Zeitraum die Amerikaner bei ihrem Monitoring unter die Lupe nehmen, erfüllt die Schweiz alle drei relevanten Kriterien. Laut UBS-Fachmann Alessandro B. ist deshalb jetzt diplomatisches Geschick der Schweizer Behörden gefragt. Die Schweiz müsse aber auch auf Gutwill der USA hoffen, denn
was natürlich ein schlechtes Szenario wäre, wenn, sagen wir, von US-Seite von der Schweiz ein Exempel statuiert würde.
Die USA hätten grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, die Schweiz zu bestrafen. Sie könnten beispielsweise Importe aus der Schweiz stoppen oder Gespräche über ein Freihandelsabkommen verweigern. Soweit ist es aber noch nicht. Das neueste Verdikt der USA zu den Währungsmanipulatoren dieser Welt steht erst noch aus.
Kleine Kinder sind die größten Leidtragenden der Corona-Pandemie. Nur schon durch die Folgen der Pandemie drohen fast 180.000 Kinder unter 5 Jahren zu verhungern. Die Zahlen haben Forscher eines US-Entwicklungspolitik-Instituts berechnet und diese Woche in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht. Schon vor Corona waren etwa 47 Millionen Kinder weltweit mittel- bis schwer unterernährt. Jetzt wird für sie die Lage noch schwieriger. Stanley Witumbiko Mwase arbeitet als Ernährungsspezialist für UNICEF im südostafrikanischen Land Malawi. Er ist dafür verantwortlich, dass die Nahrungshilfe die lokale Bevölkerung, insbesondere die Kinder, erreicht. Ich fragte ihn vor der Sendung, wie geht es denn grundsätzlich den Kindern in Malawi? Wie viele leiden an Unterernährung?
At the moment, as we speak, almost 37% of the children are too short.
Im Moment sind 37% der Kinder zu klein für ihr Alter und 2% sind zu dünn. Es gibt dafür mehrere Ursachen, zum Beispiel schlechte Hygiene oder Krankheiten wie Malaria, Durchfall und Lungenentzündung.
Wie stark hat denn Covid-19 die Situation der Kinder jetzt verschlimmert?
Die Regierung von Malawi hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Pandemie einzudämmen. So hat sie die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Diese Einschränkung hat große Auswirkungen auf die Kinder und die Bevölkerung. Die Wirtschaft leidet und das Einkommen vieler Menschen ist stark zurückgegangen. Viele Leute sind verarmt. Zudem haben die Menschen Angst, Gesundheitszentren aufzusuchen. Sie haben Angst, die Kinder in Gesundheitszentren zu bringen, weil sie eine Ansteckung mit dem Coronavirus befürchten. Und auch das medizinische Personal hat Angst, Patienten anzunehmen, wegen der Gefahr einer Ansteckung mit Covid-19. Dies hat die bereits schlimme Situation noch weiter verschlechtert. Es führt dazu, dass viele Kinder in den Gesundheitszentren nicht richtig behandelt werden. Die Armut führt auch zu ungenügender Ernährung.
It has also resulted in poor nutrition and poor access to nutritious foods.
Womit sind Sie denn konfrontiert?
We've seen reports that are showing that the number of children who are too thin will increase.
Laut Berichten wird die Zahl unterernährter Kinder in Malawi wegen der Pandemie um 15% ansteigen. Wir erwarten, dass bald über 42.000 Kinder unterernährt sein werden. Unterernährung ist bereits jetzt verantwortlich für 23% aller Todesfälle in Malawi. Die Anzahl Kinder, die an Hunger sterben, wird stark zunehmen.
Was braucht denn Malawi am dringendsten?
So the children of Malawi need support.
Die Kinder in Malawi brauchen Unterstützung. Die Mütter und das Pflegepersonal müssen darin geschult werden, dass die Kinder auch während der Pandemie genügend lange mit Muttermilch ernährt werden. Die Mütter müssen wissen, dass sie auch mit einer Erkrankung an Covid-19 sicher stillen können, wenn sie die nötigen Hygienemaßnahmen anwenden. UNICEF und seine lokalen Partner werden weiterhin das medizinische Personal mit Schutzausrüstung versorgen, inklusive Masken, Seife und Desinfektionsmittel. Weiter muss sichergestellt werden, dass das Gesundheitspersonal Zugang hat zu sauberem Wasser. Es muss sichergestellt werden, dass das Personal gut ausgerüstet ist, um den Kindern in Malawi zu helfen.
Sagt Stanley Witumbikumwase. Er arbeitet als Ernährungsspezialist für die UNICEF in Malawi. Sie hören Rendezvous, es ist 1:03. Der 31. Juli 2020, Zeit für einen Blick zurück. Auch diesen Monat dominierte ein Thema, Corona. Der Bundesrat hat die außerordentliche Lage zwar aufgehoben, doch das Virus ist immer noch da. Wie auch die Worte des Monats, heute ausgewählt von Daniel Hubacher.
Zugegeben, es gab einige Corona-Themen, die zu vielen Diskussionen Anlass gaben. Aber ein Sujet war allgegenwärtig.
Das Wort «Person» kommt von «persona», latinisch, und heisst «Maske». Also heisst das irgendwie mehr, Personen tragen immer eine Maske.
Philosophierte der Philosoph Yves Bossart und die Bundespräsidentin doppelte Anfang Monat nach.
Zunächst haben wir beschlossen, die Prävention zu stärken. Dazu gehört eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr.
Also setzen wir uns nun im Zug, Bus und auf dem Schiff die Maske auf. Und das geht auch fast ohne Murren.
Ja, Maskenpflicht, endlich kann man da noch sagen.
Was ich einfach extrem Mühe habe, ist, dass man all die Gesichter nicht mehr sieht.
Die Alternative dazu ist Intensivstation und da gibt es auch Masken, allerdings mit Sauerstoff und ich weiß nicht, ob der die schöner ist.
Maske tragen, das ist für uns Europäer ziemlich krass. Asiatinnen und Asiaten sind da flexibler. Sie würden sie gar auf dem Top of Europe in luftiger Höhe freiwillig tragen, doch Corona vermiest Millionen von ausländischen Gästen den Blick über Berggipfel, Gletscher und in tiefe Täler. Dafür stürmen nun umso mehr Schweizerinnen und Schweizer das Jungfraujoch und erfreuen sich der Folklore.
Jetzt fehlt noch der Berner Sennenhund und dann ist der Kitsch total, oder? Also, von dem her gesehen. Es passt jetzt einfach. Wir sind jetzt erstmal da oben. Fantastisch.
Ja, ist super.
Einen anderen Gipfel, einen extrem hohen, haben die europäischen Leader in diesem Juli mühsam erklommen. Es brauchte viel Schnauf, Pickel, Auffangnetze, Seile. Oft war man dem Absturz nahe. Doch dann, nach langen 4 Tagen, haben die Staats- und Regierungschefs der EU das Billionen-Corona-Hilfspaket geschnürt. EU-Ratspräsident Charles Michel, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzlerin Angela Merkel waren müde, aber erlöst, als der letzte Schritt getan war.
We did it. Europe is strong.
Europa hat immer noch den Mut und die Fantasie, groß zu denken.
Das war nicht einfach, aber das, was für mich zählt, ist, dass wir uns zum Schluss zusammengerauft haben.
Mit dem Deal um 1.850 Milliarden Euro soll verhindert werden, dass die EU nach der Corona-Krise wirtschaftlich noch weiter auseinanderdriftet oder gar zerfällt. Auch die Schweiz ist in diesen Tagen gefordert, den riesigen Schuldenberg, den das Virus hierzulande hinterlässt, abzutragen. Einige schielen deshalb sehnsüchtig auf die prall gefüllten Schatullen der Nationalbank. Die SNB könnte doch eine einmalige Ausschüttung machen. Finanzminister Ueli Maurer schüttelt's bei der Vorstellung.
Wenn wir die Türen mal auftun zur Nationalbank, dann bringen wir sie nicht mehr zu. Das ist wie Senf aus der Tube. Wenn sie mal rausgedrückt ist, bringt man den Senf nicht mehr zurück.
Dann streichen wir den Senf besser auf die Wurst, ziehen den Hut tief ins Gesicht, die Cowboy-Stiefel aus, wärmen uns am knisternden Lagerfeuer. In der Ferne heult ein Kojote. Seine Musik war Kult. Er schrieb den Soundtrack für Italo-Western wie «Spiel mir das Lied vom Tod» und hunderte weitere Filme. Im Alter von 6 Jahren habe er mit Komponieren angefangen, erzählte er einmal in einem Interview.
Dire che io a 6 anni ho cominciato a comporre.
In diesem Juli ist Ennio Morricone 91-jährig gestorben. Mit seinen ersten Erfolgen in den 1960er Jahren wurde Morricone zum bekanntesten Filmmusikkomponisten der Welt.
Unverkennbar. Daniel Hubacher mit den Worten des Monats. Eins nach eins, Rendezvous im Dialog mit der Welt, heute zum Thema «Wie sehen die USA heute aus?», 4 Jahre nach Donald Trump im Weißen Haus. Im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Michael Wettstein.
Das Bundesamt für Gesundheit meldet 210 laborbestätigte Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Gestern waren 220 neue Fälle gemeldet worden. Seit Ende April waren die Fallzahlen nicht mehr so hoch. Das Bruttoinlandprodukt im Euroraum ist laut einer Schätzung im zweiten Quartal um 12,1% geschrumpft. Es handelt sich um den stärksten Konjunktureinbruch seit Beginn der Erhebung vor 25 Jahren. Die Regierung in Hongkong hat die für September geplante Parlamentswahl verschoben. Begründet wird dies mit der Corona-Krise. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus ist in Hongkong zuletzt wieder gestiegen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.